Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Der Zahlungsverkehr durchläuft derzeit einen seiner stärksten Transformationsprozesse, getrieben sowohl durch die mögliche Digitalisierung der Zentralbankwährung als auch innovative Bezahlsysteme. Diesen Wandel griff die 26. Ausgabe der IKF Impulse am 2. Juni an der Ruhr-Universität in Bochum auf. Kommt ein digitaler Euro? Was bringt er mir? Was kostet er mich? Gelingt der Aufbau einer europäischen Plattform für den Zahlungsverkehr? Welchen konkreten Nutzen haben Bankkunden daraus? Und wie werden die Belastungen in der Kreditwirtschaft verteilt? Das waren einige der zentralen Fragen. Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, bezeichnete den digitalen Euro als einen Baustein europäischer Souveränität und das Beste aus zwei Welten.
Kurzum, der digitale Euro verbindet die Verlässlichkeit von Zentralbankgeld, die wir heute eben bloß in Form von Bargeld als Bürgerinnen und Bürger kennen, mit der Flexibilität moderner Zahlungslösungen, ganz im Sinne eines Europas, das gerade in geopolitisch außerordentlich turbulenten Zeiten resilienter und auch digital deutlich unabhängiger werden möchte. Ich würde sogar sagen, werden muss.
Martina Weimert, CEO der European Payment Initiative, erläuterte das Konzept der europäischen Bezahllösung Vero.
Aufgrund dieser allgemeinen globalen Tendenzen, also weltweit und nicht nur in Europa, haben wir gesagt, okay, wir bauen ein Account-to-Account-Instant-Payment-Mean auf, also ein eigenes Zahlungsmittel aufbauend auf der gemeinsamen europäischen Regulierung. Wir lassen die Karte in gewisser Weise hinter uns. Das heißt nicht, dass wir gegen die Karte sind. Wir können durchaus mit der Karte funktionieren. Aber erstmal bauen wir auf ein europäisches Zahlungsmittel. Wir bauen das als Wallet auf, weil wir einfach den Mehrnutzen da bringen wollen. Und wir bauen es als Ökosystem. Das ist sehr wichtig, weil wir heute in Europa nur Fortschritt machen können, wenn wir auch die Händler abholen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Professor Paul, lieber Thomas Ulrich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor allen Dingen aber, wenn man hier in den vollen Saal schaut, liebe Studierende, es ist für mich wirklich eine große Freude, hier bei Ihnen an der Ruhr-Universität in Bochum zu sprechen. Einem Ort, der sicherlich nicht nur für akademische Exzellenz, sondern auch für eine, ganz besondere Architektur steht. Wer Ihren Campus kennt, der weiß, der Brutalismus prägt hier viele Gebäude, kantig, klar, funktional. Ein Stil, der in erster Linie verkörpert, nämlich Stabilität. Und auch wenn wir uns heute nicht in einem dieser Originalbauten befinden, trägt die Grundidee, es geht um Substanz, um die Dinge zu halten, sicherlich sehr stark. Warum sage ich das? Auch die Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt wird ja dem brutalistischen Stil zugeordnet. Doch selbst der stabilste Bau kommt irgendwann eben doch in die Jahre. Und deshalb wird auch unser Gebäude derzeit in Frankfurt grundlegend saniert. Ich habe heute Mittag mit Professor Paul darüber gesprochen. Ebenso ja wie zahlreiche Gebäude hier auf dem Gelände Ihrer Universität. Und ich sage das auch deswegen, weil manchmal eben Zeit für ein Update ist, dafür das Fundament zu erneuern. Und ich finde, das ist ein starkes Bild auch für unser Thema heute Nachmittag. Denn auch unser Geldsystem, und Professor Paul hat es in den Eingangsworten angerissen, befindet sich gerade im Umbau, sicherlich nicht über Nacht, sondern kontinuierlich. Aber eins ist klar, unser Zahlungsverhalten wandelt sich gerade rapide. Bargeld bleibt sicherlich wichtig. Bin auch Bargeldvorstand. Deswegen muss ich das natürlich und darf ich das auch sagen. Doch eben Karten, Apps und auch die neuen Bezahlsysteme erobern zunehmend unseren Alltag. Und im Hintergrund entstehen neue Technologien und natürlich auch damit verbunden neue Fragen. Welche Rolle soll das von der Zentralbank herausgegebene Geld in einer digitalen Welt spielen? Wie schützen wir unsere Zahlungsinfrastruktur vor zunehmenden geopolitischen Abhängigkeiten und wie gestalten wir ein digitales Europa, das eben mehr kann, als einfach nur zu reagieren? Die Antwort liegt sicherlich, Sie ahnen es, nicht nur in einem einzelnen Produkt, sondern muss deutlich umfassender ausfallen. Und schwebt hierbei als Bundesbank mir persönlich ein digitales Finanzökosystem vor. Die Spannweite der Beteiligten reicht dabei von der Finanzindustrie bis hin zum Bäcker um die Ecke. Und genau darum soll es auch heute gehen, um den digitalen Euro, seine Potenziale, seine Bedeutung für Europa und auch für Sie alle persönlich. Deswegen möchte ich Sie herzlich einladen, gemeinsam mit mir in den nächsten Minuten einen Blick in die Zukunft des Geldes zu werfen. Wenn wir heute über den digitalen Euro sprechen, dann lohnt es sich sicherlich zunächst einmal den Blick zu weiten. Es geht um ein digitales Finanzökosystem, das sich derzeit entwickelt, mit zwei zentralen Bausteinen, einmal der sogenannten Retail-Seite und dann der sogenannten Wholesale-Seite. Beginnen wir mit dem Baustein, der im täglichen Leben für uns alle sicherlich am greifbarsten ist, nämlich dem Zahlungsverkehr für jeder Mann und jede Frau. Im Expertenjargon, ich habe es eben schon erwähnt, Retail genannt. Hier geht es um digitales Zentralbankgeld für Sie und für mich. Sie können sich das wie einen digitalen Zwilling zum Bargeld vorstellen, staatlich garantiert, jederzeit verfügbar, europaweit einsetzbar. Ob im Geschäft, beim Online-Shopping oder wenn Geld an Freundinnen und Freunde gezahlt werden soll, der digitale Euro, soll hier das Bezahlen einfach, sicher und datensparsam machen. Und wichtig, er soll das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, sinnvoll ergänzen. Weniger sichtbar, aber für das Finanzsystem unverzichtbar, ist sicherlich der zweite Baustein, die sogenannten Wholesale-Zahlungen. Dabei geht es um Transaktionen zwischen Finanzinstituten, etwa wenn Wertpapiergeschäfte abgewickelt werden. Hier setzen wir auf moderne Technologien, wie zum Beispiel die Distributed Ledger Technologie, DLT, die auch der Blockchain zugrunde liegt. Das Eurosystem und mittendrin damit auch die Bundesbank nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Es geht darum, den Finanzplatz Europa, also nicht nur den bei uns in Deutschland, sondern in Europa zukunftsfähig zu machen, mit sicherem und leistungsfähigem Zentralbankgeld, auch in zunehmend digitalisierten Finanzmärkten. Und ein drittes Feld, das langfristig weitere Perspektiven bietet, sind sicherlich die Zahlungen zwischen Unternehmen, also das sogenannte Business-to-Business oder B2B-Geschäft. Viele dieser Anwendungen stehen sicherlich noch am Anfang, doch auch hier zeigt sich, ein stabiles, digitales Finanzfundament eröffnet uns in Zukunft auch zahlreiche Chancen. Jetzt möchte ich etwas konkreter werden und darüber sprechen, was der digitale Euro für unser aller Alltag bedeuten würde. Der digitale Euro, wie derzeit vom Eurosystem geplant, wäre eine neue digitale Form von Zentralbankgeld. Genauso wie Bargeld würde auch der digitale Euro von den Zentralbanken des Eurosystems insgesamt, also EZB und den 20 nationalen Zentralbanken herausgegeben werden. Nicht, und das ist wichtig, nicht von einem privaten Anbieter oder gar von einem Technologiekonzern. Technisch würde er auf europäischen Infrastrukturen laufen und mit ihm, mit dem digitalen Euro, würden unsere kritischen Infrastrukturen sicherlich deutlich unabhängiger von den außereuropäischen Zahlungsverkehrssystemen, vor allen Dingen heute den Kartensystemen werden, die vor allen Dingen in den USA angesiedelt sind. Aber natürlich kann man hier auch den Blick in Richtung der Volksrepublik China senken. Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen dürfte mehr als klar geworden sein, dass einseitige Abhängigkeiten zunehmend unsere Seite Europa erpressbar machen. Und insofern ist dieses Projekt des digitalen Euros auch ein Beitrag zur Stärkung der europäischen Autonomie zu sehen. Der digitale Euro selber wäre das erste digitale Zahlungsmittel, das im gesamten Euro-Raum nutzbar ist und ebenso wie Bargeld von den Zentralbanken herausgegeben wird. Für die, ich gucke jetzt in Richtung der Bankenvertreter hier, dass da dann immer die Schocksekunde naht. Er soll außerdem für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos sein, zumindest in den Basisfunktionen. Alles andere wäre dann natürlich auch dem Pricing eines jeden Kreditinstituts zukünftig überlassen. Wichtig ist, dass dieser digitale Euro über regulierte Finanzinstitute wie Banken und Sparkassen bereitgestellt wird. Und er soll, und das ist auch wichtig, in bestehende Konten integriert werden. Standardmäßig, das will ich auch hinzufügen, soll dafür die App oder auch Wallet der jeweiligen Bankverbindung oder Hausbank genutzt werden. Um Risiken für die Stabilität des Finanzsystems zu vermeiden, soll es auch eine Obergrenze geben, wie viele digitale Euro pro Person gehalten werden dürfen. Damit sollen eben im Krisenfall massenhafte digitale Abhebungen verhindert werden. Also wir wollen ausdrücklich keine digitalen Bankruns, dann, wenn der digitale Euro erst einmal eingeführt worden ist. Die genaue Höhe dieser Limits steht bislang noch nicht fest. Die Obergrenze wird aber ganz sicher in einem Bereich liegen, in dem beides sichergestellt ist. Auf der einen Seite die Nutzerfreundlichkeit und der Komfort und auf der anderen Seite auch die Sicherheit des Finanzsystems als solches damit erhalten bleiben kann. Derzeit befindet sich dieses Projekt in der Vorbereitungsphase. Im Juni 2023 hat die Europäische Kommission einen Legislativvorschlag vorgelegt, der die rechtliche Grundlage für den digitalen Euro in der Zukunft schaffen soll. Übrigens interessant, das Ganze wurde als Single Currency Package, also einheitliches Währungspaket, auf den Weg gebracht, weil man nicht nur die Rechtsgrundlage für den digitalen Euro schaffen wollte, sondern im Grunde genommen auch die wesentlichen Zukunftsentscheidungen für den Erhalt von Bargeld in einem Legislativvorschlag zusammen auf den Weg gebracht hat. Erst nach Abschluss dieses Gesetzgebungsverfahrens kann dann der EZB-Rat entscheiden, ob der digitale Euro auch wirklich eingeführt werden soll. Sie ahnen es, all das benötigt Zeit. Aktuell rechnen wir mit einer Einführung nicht vor 2028, das ist die offizielle Zeit, ob wir das schaffen, muss man dann am Ende sicherlich sehen. Also wenn Sie mich nachher in einer Fragerunde als Burkhard Weiß und nicht Vertreter der Bundesbank befragen würden, würde ich in meiner Einschätzung sagen, eher 29. Ich habe das gleich mal vorweggenommen. Wenn es aber soweit ist, dann ist für uns wichtig, dass ein solcher digitaler Euro auch unseren Alltag einfacher, sicherer und unabhängiger macht. Gleichzeitig ein hohes Maß auch an Datenschutz bietet. Denn, das will ich als Zentralbankvertreter auch sagen, im Gegensatz zu vielen kommerziellen Anbietern, verfolgen wir eben im Eurosystem als Zentralbanken kein eigenes Geschäftsmodell, das auf die Verwendung eben von personalisierten Daten basiert. Kurzum, der digitale Euro verbindet die Verlässlichkeit von Zentralbankgeld, die wir heute eben bloß in Form von Bargeld als Bürgerinnen und Bürger kennen, mit der Flexibilität moderner Zahlungslösungen, ganz im Sinne eines Europas, das gerade in geopolitisch außerordentlich turbulenten Zeiten resilienter und auch digital deutlich unabhängiger werden möchte. Ich würde sogar sagen, werden muss. Meine Damen und Herren, wenn über den digitalen Euro diskutiert wird, dann kommen immer wieder zwei Fragen auf. Was kostet das alles? Und verändert sich dadurch unsere Geldpolitik oder welche Auswirkungen auf das Thema Inflation sind durch die Einführung eines solchen digitalen Euros potenziell zu erwarten? Beginnen möchte ich mit der Kostenfrage. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, für uns als Privatpersonen sollen Transaktionen mit dem digitalen Euro wie beim Bargeld kostenlos sein. Die notwendige Infrastruktur von der technischen Plattform über die Schnittstellen bis hin zur Sicherheit wird vom Eurosystem in Zusammenarbeit mit den nationalen Zentralbanken und der Privatwirtschaft bereitgestellt. Das ist sicherlich aufwendig, keine Frage, aber es ist sicherlich auch eine Investition in die Zukunft unserer Zahlungsinfrastruktur, vergleichbar mit dem Ausbau des Schienennetzes oder auch anderer Netze oder auch einer, was gerade ja besonders im Fokus steht, einer insgesamt digitalen Verwaltung. Der digitale Euro selber würde ein öffentliches Gut sein, von dem viele profitieren und der hoffentlich dann auch den Alltag erleichtert. Und die Inflation, kurz gesagt, der digitale Euro würde die Preisentwicklung in Europa aus unserer Sichtweise nicht verändern, denn die Grundmechanismen unserer Geldpolitik blieben gleich. Ob die Zinsen steigen oder fallen, ob dem System Liquidität zugeführt oder entzogen wird, das entscheidet nach wie vor der EZB-Rat auf der Grundlage von geldpolitischen Analysen. Der digitale Euro wäre also aus meiner Sicht kein zusätzliches Geld, das einfach oben drauf kommen würde. Er wäre ein anderer Zugang zu ohnehin vorhandenem Geld. Entscheidend, und das wissen Sie, ist am Ende, wie viel Geld im Umlauf ist, nicht in welcher Form. Und auch, und da gucke ich hier an die Kolleginnen und Kollegen, die heute mit mir bei Ihnen sind, die Rolle der Geschäftsbanken würde nicht grundlegend sich ändern. Kreditvergabe, Sparangebote, Beratung, all das bliebe natürlich in den Händen der privaten Banken und der Sparkassen. Der digitale Euro würde kein Ersatz für klassische Konten oder Finanzdienstleistungen sein. Und das will ich als ehemaliger Banker, der seine Wurzeln bei der Commerzbank hat, auch hinzufügen. Das ist auch gut so. Denn eins ist für uns klar, wir wollen ausdrücklich kein Parallelsystem schaffen, sondern eine moderne Ergänzung, die zuverlässig funktioniert und auch das bestehende System, das ist unser Blick darauf, am Ende stärkt. Blicken wir nun kurz auf eine Seite des digitalen Zentralbankgeldes, das sicherlich etwas seltener im Rampenlicht steht, aber natürlich von zentraler Bedeutung für den Finanzmarkt ist, die sogenannte Wholesale-Variante oder kurz Wholesale-CBDC. Während es bei der Retail-Variante um Zahlungen von Bürgerinnen und Bürgern im Alltag geht, zielt die Wholesale-CBDC auf Transaktionen zwischen Finanzinstituten, etwa wenn eine Bank eine Aktie oder Staatsanleihe an eine andere Bank verkauft. Gerade in diesem Bereich gibt es derzeit einen enormen technologischen Wandel. Tokenisierung und die Nutzung der DLT eröffnen hier neue Möglichkeiten. Sie versprechen schnellere, automatisierte, ja auch kostengünstigere Prozesse bei gleichzeitig sicherlich ansteigender, höherer Transparenz. Und damit dieses Potenzial auch vollständig ausgeschöpft werden kann, braucht es natürlich auf der Geldseite auch ein geeignetes Abwicklungsinstrument. Und das ist genau die Rolle, die eben hier eine zukünftige Wholesale-CBDC spielen kann. In der Bundesbank wurde dafür eine sogenannte Triggerlösung entwickelt, also eine technische Brücke, die es ermöglicht, DLT-basierte Plattformen mit den etablierten Zahlungssystemen des Eurosystems zu verbinden. Die Lösung wurde erfolgreich getestet und hat auch international große Aufmerksamkeit erhalten. Und gemeinsam mit unseren Partnern im Eurosystem, der großen anderen Zentralbanken, also der Banque de France, der Banca d'Italia, Banco España, arbeiten wir nun an einer nächsten Stufe und möchten die DLT-basierte Transaktionsabwicklung entschieden vorantreiben. Und dabei setzen wir uns dafür ein, dass dem Markt hierfür bereits im nächsten Jahr, in 2026, eine kurzfristige Lösung bereitgestellt werden kann. Und gleichzeitig wird an einer technisch sicherlich anspruchsvolleren, langfristigen Lösung bereits gearbeitet, die beispielsweise dann auch die Abwicklung von Fremdwährungsgeschäften umfassen kann. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Ich habe heute über eine Entwicklung gesprochen, die sicherlich technischer klingt, als sie am Ende in der Realität sein dürfte. Es geht eben beim digitalen Euro nicht nur um Schnittstellen, neue Apps oder neue Abwicklungswege. Es geht um eine ganz zentrale Frage. Und zwar, wie wir in Zukunft bezahlen wollen und in wessen Händen das Fundament unseres Zahlungsverkehrs in Zukunft liegen soll. Europa steht vor der Chance, hier eigene Antworten zu geben. Mit dem digitalen Euro kann ein Zahlungsverkehr entstehen, der technologisch auf der Höhe der Zeit ist, offen für weitere Innovationen und zugleich unabhängig und vertrauenswürdig die Zukunft gestalten kann. Dabei ist mir bewusst, nicht alle Neuerungen werden auf Anhieb Begeisterung auslösen. Beim Auto hat es schließlich auch eine Weile gedauert, bis man das Pferd im Stall ließ. Und der digitale Euro, da bin ich absolut überzeugt, wird nur dann erfolgreich sein, wenn sein Nutzen im Alltag für uns alle spürbar wird. wenn er eben einfach, wenn er sicher, wenn er verlässlich am Ende gestaltet ist. Genau das ist es, woran wir, die EZB und die 20 nationalen Zentralbanken, aber in enger auch Abstimmung mit der Branche, mit anderen Stakeholdern gerade arbeiten. Und zum Schluss, vielleicht ist am Ende, wie beim eingangs erwähnten Brutalismus, zunächst sicherlich etwas ungewohnt und auch nicht sofort beliebt. Aber mit einer klaren Idee von Stabilität und Funktionalität. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich bin sehr gespannt auf den weiteren Abend heute. Dankeschön.
Guten Abend. Ja, freut mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde und Ihnen ja ein paar Worte zu Vero oder vielleicht zu alternativen Bezahlungsmethoden insgesamt was zu sagen. Wir haben das Ganze angefangen ja mit einem Blick auf die Welt eigentlich und zu sagen, ja, was würde denn eigentlich Sinn machen? Und was ich Ihnen jetzt erklären werde, ist unsere Schlussfolgerung aus dem ganzen Weltumfeld, aber auch den Bewegungen, die wir in Europa sehen. Zunächst einmal, ja, wir sehen insgesamt auf der Welt, dass Account-to-Account, also Konto-zu-Konto-Zahlungen, absolut den Rückenwind haben. Ich glaube, in Europa verpassen wir diese Revolution so ein bisschen, die eigentlich in Asien, aber auch in Lateinamerika schon viel weiter fortgeschritten sind. Wir haben Ihnen hier mal ein paar Lösungen aufgeführt aus verschiedenen Regionen der Welt und was für eine Marktdurchdringung die haben. Das liegt daran, weil Instant, also Account to Account ohne irgendwelche Zwischenlösungen, eigentlich ganz normal in einer digitalen Welt sind. Digital ist Real-Time, ist Instant. Alles, was nicht sofort ist, gehört nicht zum digitalen Umfeld. Und dadurch erklärt sich der Erfolg dieser Lösung, aber auch, ja, dass sie halt eben sehr von den Banken unterstützt werden und halt eben direkt mit dem Konto verbunden sind. Und das Konto nun mal etwas Wichtiges für die Menschen ist, weil sie dort einfach ihr Geld haben. Jetzt hören wir oft den Kommentar, ja, ist es dazu nicht zu spät? Können Banken das schaffen? Da habe ich Ihnen hier oben mal das kleine eingerahmte Bild zu Zelle und Venmo gezeigt. Venmo ist die Lösung von PayPal für P2P in Amerika und Zelle ist die Bankenlösung. Venmo war natürlich zuerst da, 2009. Die Transaktionsvolumen, die Sie heute erreicht haben, sehen Sie hier drunter. Und da sehen Sie also, dass innerhalb von 5 Jahren Venmo von Zelle überlaufen wurde. Nämlich fast 3-mal so viel an Volumen heute über die Bankenlösung Zelle läuft im Vergleich zu Venmo. Das zeigt einfach, dass wenn die Banken sich zusammentun und es richtig machen, dass es auch gut funktionieren kann. Das haben wir in anderen Lösungen auch, wie zum Beispiel iDeal in den Niederlanden oder Swish in Schweden. Also davon gibt es viele Lösungen. Das ist aber nicht die einzige Tendenz. Die andere Tendenz, das wissen Sie selber durch Ihr eigenes Verhalten im Zahlungsverkehr und gerade durch das mobile Bezahlen, sind digitale Wallets. Und da haben wir mal aufgeführt, was an europäischen Zahlungsmethoden am Point of Sale, also im stationären Handel, aber auch im E-Commerce genutzt wird und wie da die Tendenzen sind im Verlauf bis 2027, Ende des Jahres. Und da sehen Sie, die orangen Balken zeigen ganz klar, dass die Wachstumsraten absolut bei den digitalen Wallets liegen. Woran liegt das? Das liegt daran, weil man in einem Wallet, also einem Container, den man digital abbilden kann, Zusatzdienstleistungen integrieren kann, nicht nur Payments. Payments an sich ist Commodity, ist nicht mehr das, was den Konsumenten treibt. Der Konsument will mehr Dienst haben und diese zu kombinieren mit den Zahlungsmitteln ist der große Vorteil von diesen Wallets. Deswegen muss man, glaube ich, beide zusammen sehen, weil beide Bewegungen im Moment gleichzeitig auf der Welt stattfinden und ganz massiv dieses Verhalten der Konsumenten verändern. Warum also jetzt diese Initiative? Ursprünglich gab es einen Aufhänger, würde ich sagen, nämlich die Instant Payment Regulierung in Europa. Alle Banken mussten das implementieren, sind ja auch noch teilweise dabei. Das hat die Möglichkeit zu geben, in Europa eine gemeinsame Basis zu schaffen. Sie wissen, in Europa ist das Drama immer die Fragmentierung. Jeder macht so ein bisschen was anders, so in seine Richtung. Und das sehen wir auch in diesen Lösungen. Es gibt über 45 mobile Lösungen und die großen Banken sind zusammengekommen, haben sich gesagt, das muss sich ändern. Wir müssen zusammenkommen, wir müssen das gemeinsam schaffen, denn nur zusammen haben Banken heute noch ein Gewicht. Und das Schöne war, dass die Acquirer, also die großen Zahlungsdienstleister, mit dazugekommen sind, dass wir also Nexi und Worldline mit dabei haben. Das ist einzigartig, das gibt es auf der Welt sonst nur in Australien für einen einzigen Fall. Aber das zeigt einfach, dass der ganze Markt zusammenkommt. Warum wollen wir das machen? Weil Zahlungsverkehr wesentlicher Bestandteil unserer Wirtschaft ist. Ohne Zahlungsverkehr kein Austausch, keine Warengüterverschiebung und deswegen auch der damit zusammenhängige Datenfluss extrem wichtig für unsere Gesamtwirtschaft. Und wir haben einfach bis jetzt gesehen, dass der Zahlungsverkehr als Industriesektor nie wahrgenommen wurde in Europa, sondern immer so ein bisschen Seitenprodukt war. Das muss sich absolut ändern, weil wir sonst unsere Daten, aber auch die Einkünfte und diese industrielle Wissen verlieren werden. Wissen Sie zum Beispiel, dass der Chip in Europa erfunden wurde auf den Karten? Dass also EMV Co. ganz stark auf europäische Technologie aufgebaut ist. Aber wir nutzen sie nicht. Wir entwickeln uns da nicht weiter. Wir drehen eigentlich zurück, haben zwar weltführende Unternehmen, immer noch, aber wir haben keine Zahlungslösung im Retailverkehr und Europa ist abhängig von den amerikanischen Lösungen. Ob sie jetzt Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple Pay, Google Pay heißen, das sind die einzigen Lösungen und das hängt einfach damit zusammen, dass wir grenzüberschreitend gar nichts in Europa können, was das Verzahlungsverhalten im Retailverkehr benutzt. Und deswegen gibt es da eine große Notwendigkeit und diese Aufgabe haben wir uns also gesetzt, um zu sagen, wir wollen dem etwas entgegensetzen, weil wir glauben, dass wir es gemeinsam noch können und weil wir genügend Beispiele sehen, wo Banken das gemeinsam geschafft haben. Und deswegen in diese Richtung zusammen weiterarbeiten und einen Beitrag zur europäischen Souveränität zu leisten. Deswegen aufgrund dieser allgemeinen globalen Tendenzen, also weltweit und nicht nur in Europa, haben wir gesagt, okay, wir bauen ein Account-to-Account Instant Payment Mean auf, also ein eigenes Zahlungsmittel aufbauend auf der gemeinsamen europäischen Regulierung. Wir lassen die Karte in gewisser Weise hinter uns. Das heißt nicht, dass wir gegen die Karte sind. Wir können durchaus mit der Karte funktionieren. Aber erstmal bauen wir auf ein europäisches Zahlungsmittel. Wir bauen das als Wallet auf, weil wir einfach den Mehrnutzen da bringen wollen. Und wir bauen es als Ökosystem. Das ist sehr wichtig, weil wir heute in Europa nur Fortschritt machen können, wenn wir auch die Händler abholen. Das sind, glaube ich, zwei, drei ganz wesentliche Bestandteile von EPI und unserer Lösung Wero, die eigentlich das Besondere dieser Lösung ausmachen. Wo sind wir heute? Also wir haben eine Marktdurchdringung in Frankreich und Belgien von über 80%. In Deutschland sind wir noch etwas darunter. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir noch einige Hauptbanken nicht am Start haben. Die sind zwar Mitglieder, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, aber die Deutsche Bank ist bis jetzt nur mit der Postbank dabei. Deutsche Bank selber kommt aber noch. Alle diese Banken bieten es mittlerweile an. Es kommen viele Banken dazu, wie Sie gleich sehen werden. Und wir bieten das einmal über die Integrierung in die Mobile Banking Apps, aber auch als Standalone App an, also als Vero App. Dies funktioniert im Moment mit der französischen Postbank sehr gut, bei der deutschen Postbank und die Deutsche Bank wird diesen Weg gehen. Wichtig ist auch davon, das zu berücksichtigen, dass wir zwei große nationale Migrationen vor uns haben. Eine sehr, sehr wichtige, nämlich von iDeal in den Niederlanden. Das sind 1,5 Milliarden Transaktionen, die nächstes Jahr dazukommen werden, weil ganz iDeal auf Wero umgestellt wird und migriert wird. Das ist sehr wichtig für uns, weil daran 240.000 Händler in Europa hängen und das uns natürlich einen schönen Schub im Markt gibt, den wir da nicht selber aufbauen müssen und die holländischen Banken machen das. weil sie einfach sehen, dass es alleine keinen Sinn mehr macht. Auch für ein sehr erfolgreiches Unternehmen wie Currents Ideal, haben Sie sicherlich schon gesehen im E-Commerce, in den Niederlanden gibt es niemanden, der ein Bankkonto hat ohne Ideal. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das gibt's in Deutschland absolut nicht. Aber so ist halt eben die Lage in Europa sehr unterschiedlich. Aber wir bauen das nach und nach auf. Wir haben das in Frankreich schon gemacht. Da gab es eine P2P-Lösung. Die haben wir vollkommen migriert. In Belgien bereits auch. Und wenn Sie heute nach Brüssel kommen, da können Sie überall mit Wero bezahlen. Ob es im stationären Handel ist, im kleinen Geschäften, wie auch im Supermärkten, sowie Freunde und Familie. In Europa, in Deutschland ist bis jetzt nur Freunde und Familie möglich. Aber wir werden mehr aufbauen. Was heißt das in Zahlen? Wir haben bis jetzt 41 Millionen Kunden involviert und das ist natürlich sehr schön, weil es uns seit letzten Juli gibt und dieses Wachstum natürlich sehr schnell geht und sehr wichtig ist, dass es schnell geht, weil wir unter Zeitdruck stehen. Wenn wir heute sagen, dass wir in Europa ein europäisches Souveränitätsproblem haben, dann brauchen wir heute Lösungen und dann brauchen wir auch heute das Engagement der europäischen Bevölkerung als Kunden in diesen Lösungen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was sich an Sie alle richtet, weil wir heute alle jeder entscheiden, wie wir zahlen, wo wir zahlen und welche Mittel wir nutzen. Und deswegen glaube ich, ist das auch die europäische Souveränität eine Aufgabe für uns alle. Ich will Sie nicht weiter mit diesen ganzen Zahlen langweilen. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass wir mittlerweile über 30 neue Member, also neue Banken, neue Acquirer validieren und die kommen jetzt nach und nach hinzu. Sie haben davon gehört, Revolut kommt jetzt dazu. Da sind wir natürlich sehr zufrieden, dass das jetzt der Fall ist. Aber nach und nach werden wir mehr und mehr Banken dazu ansagen und auch Acquirer. Wir müssen, wie gesagt, beide Seiten im Markt bedienen und beide zusammenbringen. Und das ist die Bewegung, die wir im Moment haben. Ich sagte es bereits schon, wir sind bis jetzt nur im P2P-Bereich, also Freunde und Familie unterwegs. Man muss ja irgendwo mal anfangen. Nicht? Und P2P ist einfach eine spielerische Art und Weise, um mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Im weiteren Verlauf des Jahres soll aber E-Commerce dazu kommen und auch der stationäre Handel, so wie wir es zum Beispiel in Belgien schon angefangen haben. Das ist eine sehr schnelle Entwicklung. Wie gesagt, wir brauchen es auch schnell, weil es eine große Nachfrage nach einer europäischen Lösung gibt. Zwischenzeitlich kann ich nur sagen, sahen Visa und Mastercard unglaublich in Europa ab. Es fließen Milliarden, also für Visa und Mastercard sind wir über ein Drittel ihres Geschäfts weltweit. Da können Sie sich ausdenken, wenn Sie sich die Aktienkurse von Visa anschauen, was wir als Europäer jeden Tag dazu beitragen. Und ich glaube schon, dass es ein wirtschaftliches Thema für uns alle ist. Abgesehen von dem politischen Thema der Unabhängigkeit, es ist ein wirtschaftliches Thema. Und es wäre sehr schade, wenn wir den Zahlungsverkehr nicht in Europa zurückholen könnten und für uns als Europäer darstellen könnten. Bis jetzt auf der Händlerseite, das muss man ja alles vorbereiten, was den E-Commerce, aber auch den stationären Handel angeht, muss man diese Zahlungsdienstleister abholen. Sie sehen auf der rechten Seite, wer schon alles mit dabei ist. Das sind alles die, die im Moment Vorbereitungen treffen, damit der E-Commerce im Herbst auch starten kann in Deutschland, Belgien und dann nächstes Jahr in Frankreich. Wichtig da ist auch zu bemerken, dass wir mit über 110 großen Händlern im Austausch sind. 45 haben bereits sich bereit erklärt, die Lösung zu starten. Das ist sehr wichtig, weil man ja sofort für den Kunden auch sichtbar sein muss und so weit wie möglich flächendeckend gewisse Use Cases abdecken muss. Das wollte ich einfach mal anbringen, um zu sagen, was alles notwendig ist, damit man erfolgreich wird im Zahlungsverkehr. Es hört sich immer so an, ja, man launcht. Bevor man launcht, muss man jede Menge Vorbereitungsarbeiten getroffen haben. Ob das mit den Händlern, deren Anbietern, also Dienstleistern, den Banken und den Kunden. Die Kunden müssen auch fähig sein zu bezahlen, müssen die Lösung aktiviert haben. Das ist eben das, was wir mit P2P versuchen darzustellen. Ich hatte es gesagt, wir sind ein Wallet. Das Wallet-Umfeld in Europa ist ja nicht leer. Es gibt schon viele Lösungen. Alle haben einen gewissen Schwerpunkt. PayPal, Digital Payments, Klarna, Shopping Benefits, Revolut, sagt halt eben Beyond Banking und Apple Pay und Google Pay, die haben halt eben sehr viel Dematerialisierung vom täglichen Leben, irgendwelchen Tickets, Eintrittskarten etc. Und Alipay und der WeChat in Asien ist nochmal was ganz anderes. Das ist halt eben das komplette Leben findet da in diesen Lösungen statt. Da fragt man sich natürlich, was brauchen wir in Europa? Was würde in Europa Sinn machen? Und wir glauben, dass was Sinn macht, ist etwas, was alle Use Cases in Europa abdeckt. Ich werde da nochmal drauf zurückkommen, dass man also eben Freunde und Familie, E-Com, M-Commerce, Geschäftszahlung, also stationärer Handel, aber auch gerade etwas, was so immer als Omnichannel dargestellt wird, nämlich dass man zum Beispiel ein Poster auf der Straße sieht mit einem QR-Code, den abscannt, den Kauf bestätigt, weil man vielleicht ein paar Turnschuhe gesehen hat, die man sich gerne kaufen möchte und nach Hause beliefert wird. Das ist für den Händler ein neuer Verkaufskanal und insofern sehr wichtig. Und wir sehen das, dass das sehr gut funktioniert. In Europa zum Beispiel, also in Belgien ist das gang und gäbe. Das funktioniert sehr gut da. Aber in Deutschland zum Beispiel gibt es sowas überhaupt noch nicht. Und Sie sehen ja auch, PayPal will jetzt in diesem Bereich vordringen. Ich glaube, wir haben da einige Features mehr zu bieten, aber wir müssen damit erst an den Start gehen. Es muss also etwas Allumfassendes sein. Es muss alle relevanten Payment Use Cases und dann wichtige Zusatzdienstleistungen abdecken, damit der Kunde Mehrwert hat. Sonst wird sich der Kunde nicht bewegen. Und deswegen ist das ein Rennen, ist auch eine Schwierigkeit der Darstellung. Und deswegen ist die Integration mit dem Konto sehr wichtig, weil das Konto der Kontrollpunkt des Kunden bleibt. Das ist nun mal so, wenn wir die Kundenbefragung machen, die Kunden sind extrem fokussiert auf ihre Kontokontrolle, auf die Sicherheit, auf den Überblick und dass sie da Mehrwertdienstleistungen zu haben. Wir versuchen also nicht einen Lifestyle-Wallet zu bauen, sondern alle Zahlungs-Use-Cases und dezidierte für Europa relevante Zusatzdienstleistungen. Kurz bevor ich auf diese Zusatzdienstleistungen eingebe, ein Vergleich zu diesen X-Wallet, also Apple Pay, Google Pay etc. Heute können Sie mit Apple Pay und Google Pay kein P2P und P2Pro einfach machen, vielleicht morgen irgendwann, aber heute nicht. Es gibt auch nicht gewisse Lösungen, die wir anbieten werden. Wir nennen das Consent Management. Zum Beispiel werden Sie bei uns demnächst Ihre Abonnements leiten können. Wissen Sie, wie viele Abonnements Sie haben, wo die sind, wann die wieder erneuert werden? Der Gesamtüberblick haben die wenigsten. Und da bieten wir halt eben an, das in der Wallet zu machen, dass man immer weiß, welche Abonnements habe ich, will ich die weiterbehalten, will ich die abschalten oder nicht. Das wird eine Zusatzdienstleistung sein, die direkte Verbindung ins Konto, dass ich also vor jeder Transaktion sehe, wie ist mein Kontostand. Und dann entscheiden kann, wie will ich bezahlen. Es werden aber auch Sachen geben, wie zum Beispiel Rechnungen bezahlen. Zum Beispiel werden wir Luxemburg jetzt migrieren nächstes Jahr. In Luxemburg werden 86% aller Zahlungen über den nationalen Wallet, der jetzt auf EPI migriert wird, bezahlt. Das heißt, morgen können Sie auch so Ihre Rechnungen bezahlen. Alles, was Sie nicht über Abbuchungen haben, brauchen Sie einfach nur den QR-Code scannen und bestätigen, ohne irgendwelche IBANs einzugeben oder zu kontrollieren. In den Use Cases, die wir aufbauen, wie gesagt, ich hatte ja schon über die Abonnements gesprochen, aber auch so etwas wie Ratenzahlung, Präautorisierung oder etwas, was Sie vielleicht als Studierende noch nicht sehr machen, aber andere vielleicht zum Beispiel elektronische Autos aufladen. Da gibt es heute ein großes Problem, weil man verschiedene Apps nutzen muss. Wie schön wäre es doch, wenn man einfach einen QR-Code scannen könnte, einen Betrag eingibt und basta. Das werden wir auch anbieten und über die QR-Code-Lösung lösen, damit das für den Kunden einfach einfacher wird und er einen direkten Nutzen haben wird. Also wir haben eine ganze Palette von Unterdienstleistungen für den E-Commerce, M-Commerce vorgesehen, weil wir einfach sagen, da ist das größte Wachstum im Handel, wollen aber auch gleichzeitig den stationären Handel abdecken, weil da immer noch die Mehrzahl aller Transaktionen stattfinden. Nun zu den Zusatzdienstleistungen. Ganz wichtig ist es für europäische Konsumenten, wir haben da sehr viele Nachforschungen angestellt, die Integrierung von Treueprogrammen. nicht unser Treueprogramm, sondern die Programme, die Sie bei verschiedenen Händlern haben. Und die Vision ist also, Ihnen zu erlauben, während Sie zu zahlen, Punkte zu sammeln oder auch Punkte zu nutzen. Was so im Fachjargon Earn and Burn heißt. Das wollen wir machen, weil wir da ganz klar wissen, dass die Kunden sehr sensibel sind und dass das wichtig ist. Aber auch Dinge wie die digitale Identität, die es auf dem europäischen Niveau in Ausarbeitung gibt, auch das ganz wichtig. Also morgen, wenn Sie einen neuen Pass anfordern wollen, dass Sie sich nicht mehr neu ausweisen müssen, sondern das über die digitale Identität machen können und gleichzeitig bezahlen. Also solche Kombinationen oder Sie wollen ein Auto mieten, Sie brauchen nicht mehr Ihren Führerschein, Sie können den Führerschein und die Bezahlung in einem Vorgang abhandeln und brauchen nicht mehr irgendwo Schlange stehen und erst beide Dokumente vorbezeigen und dann nochmal Ihre Kreditkarte etc. Also das sind Dinge, die wir machen wollen. Wir wollen aber auch einfach nur die Karten integrieren, weil heute nutzen viele Menschen Karten, ganz klar, Hauptzahlungsmittel. Also wollen wir den Nutzen, den Sie heute von Ihrer Karte haben, in den Wallet mit integrieren, damit Sie auch da weiterhin überall die Akzeptanz vorfinden werden. Dinge wie Instant Financing. Das ist unsere Version von Buy Now, Pay Later. Ihre Bank kennt Sie schon. Ihre Bank weiß, wie viel Kredit Sie nehmen können. Wenn Sie also an der Kasse stehen und in der letzten Sekunde sich fragen, naja, das Paar Schuhe, muss ich mir das jetzt wirklich direkt kaufen? Oder mit einem Ratenkredit von 2 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten. Das können dann über die Lösung laufen. Das sind solche Zusatzdienstleistungen, die wir mit integrieren wollen, weil wir sie halt eben als sehr wichtig ansehen. Und dazu gehört dann auch der digitale Euro, wenn er dann live geht, um einfach dieses zusätzliche Zahlungsmittel auch mit anbieten zu können, wenn der Kunde es dann nutzen will. Das ist einfach nur der Überblick, was jetzt, also wie gesagt, als nächstes kommt, dieser mobile Commerce übers Handy, E-Commerce machen, QR-Code im Geschäften, aber auch außerhalb auf der Straße nutzen und kontaktlos bezahlen, entweder durch Instant Payment, also unser eigenes Zahlungsmittel, oder über Karte. Sie sehen, es ist eine Vielfalt von Lösungen dahinter. Das ist auch sehr wichtig, weil heute unser Verhalten sehr vielfältig ist. Was den Kunden heute stört, ist, dass er viele Lösungen nutzen muss, um sein gesamtes Verhalten abzudecken. Und das wollen wir halt eben vereinfachen, indem wir alles integrieren in einem Wallet, in den der Mensch das reinsetzt, was er wirklich nutzen will. Er muss ja nicht alles nutzen, er kann ja einfach selektiv vorgehen und sagen, das und das möchte ich jetzt haben, das nutze ich nicht oder will ich nicht nutzen, weil wir auch sehen, dass es in Europa durchaus Menschen gibt, die gewisse Vorbehalte gegen gewisse Use Cases haben. Und das sollten wir auch respektieren. Das Wichtige ist, dass der Konsument die Kontrolle behält, in jedem Fall und in allen Situationen. So sieht das dann später aus. Also Sie werden in Ihrer Lösung auf der einen Seite das Bankkonto, aber auch Ihre Karte haben als Zahlungsmittel. Und Sie können einmal wählen, also Sie können immer für jede Transaktion wählen. Sie können aber auch grundsätzlich sagen, hauptsächlich möchte ich mit meinem Konto oder mit der Karte bezahlen. Beides muss möglich sein. Wie gesagt, Wahl und Kontrolle für den Kunden ist das Hauptgebot. Damit möchte ich hier beenden. Das war nur ein schneller Abriss, aber falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.